Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin und Fernsehmoderatorin Harriet von Waldenfels. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Ja, hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Frau von Waldenfels, es gibt noch insgesamt 12.000 Telefonzellen in Deutschland, also diese gelben oder auch diese pink-grauen oder auch Münzfernsprecher, wie es im Original heißt. Und die liegen aber in ihren letzten Zuckungen. Ab heute kann da niemand mehr Münzen reinwerfen, um zu telefonieren, weil die nämlich deaktiviert werden. Bis Ende Januar können Telefonierwillige trotzdem noch telefonieren, mit Telefonkarten dann allerdings. Dann ist aber ganz Schluss. Haben Sie noch Kindheitserinnerungen an Telefonate in der Telefonzelle?
Ja, absolut. Also ich glaube, ich war so 16, als ich mein erstes Handy bekam. Das heißt, die Zeit davor lief tatsächlich über Telefonzelle. Und ich habe immer von meinen Eltern sogar extra Münzen bekommen, für den Fall, dass ich die mal ganz dringend anrufen muss. Und ich wusste das gar nicht, aber als Sie es jetzt gerade gesagt haben, war ich, naja, vielleicht nicht traurig, aber etwas wehmütig schon, dass die Telefonzellen jetzt bald wirklich verschwinden. Ein Stück meiner Schulzeit. Und wir haben uns da tatsächlich auch mit mehreren Freundinnen immer gleichzeitig reingequetscht, wenn wir jemanden zusammen angerufen haben. Also ich glaube, der Rekord lag dann so bei 5 oder 6. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Also ein bisschen wehmütig bin ich bei der Meldung auf jeden Fall.
Nicht schlecht. Das ist, da kommen bei mir auch die Bilder. Wir haben früher immer so Schnitzeljagden an Geburtstagen gemacht und da war auch oft eine Aufgabe, so viele Leute wie möglich in so eine Zelle reinzuquetschen.
Ja, auch der Klassiker, genau.
Das wird jetzt nicht mehr möglich sein. Aber ich kann Sie beruhigen, Ihre Wehmut kann vielleicht ein Ziel haben. Diese alten Zellen, die werden nämlich über eBay vertickt. Die gelben sind schon ausverkauft, also so eine schöne gelbe vielleicht nicht fürs Wohnzimmer, aber diese in pink und grau, die sind noch zu haben. Hätten Sie einen Platz, wo die gut hinpassen würden?
Also ich kenne tatsächlich jemand, der sich eine privat gekauft hat und zwar als Studio und dann von innen so ein Studio eingerichtet hat. Also als gute Sprecherkabine wäre das noch eine Exit-Strategie für die lieben Telefonzellen.
Ah, das gibt ja hier ganz neue Möglichkeiten. Harriet von Waldenfels hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen natürlich nicht nur aufs Telefonierverhalten oder auf die Nostalgie hinter Telefonzellen, sondern auch auf das, was politisch heute los ist. Gleich geht's nach Katar. Da läuft ja seit gestern die Fußball-Weltmeisterschaft. Schön, dass Sie dabei sind. Seit gestern läuft die WM in Katar. Ecuador hat das Team des Gastgeberlandes mit 2:0 geschlagen. Haben Sie das Spiel geschaut, Frau von Waldenfels?
Nein, habe ich nicht geguckt. Und ich kann vielleicht jetzt schon mal verraten, dass ich die WM auch in den nächsten Wochen weitgehend nicht gucken werde, wobei das diverse Gründe hat. Also es hat ein bisschen was mit Boykott zu tun tatsächlich, aber auch mit einem, ich sag mal, mäßigen Interesse an der WM insgesamt. Also ich glaube, mir geht es da, glaube ich, wie ganz vielen, die jetzt nicht unbedingt eine große Fußballleidenschaft haben und sonst immer zu denen gehörten. Ich weiß nicht, wie es ihnen ging, aber ich habe die großen Events habe ich dann schon immer mitgeguckt, aber weil ich auch zu den Mitläufern gehörte und dann mich habe anstecken lassen von dem generellen WM-Fieber um mich herum. Und davon ist ja in der Tat im Moment eher nichts zu spüren.
Ich finde es ja auch ein bisschen schade. Ich habe es schon auch oft als tatsächlich so ein soziales Event gesehen. Und wenn man dann gemeinsam so beim Bier, beim Public Viewing steht, hat man schon irgendwie ja das Gefühl gehabt, man erlebt jetzt hier gemeinsam was. Aber jetzt liegt hier Schnee. Public Viewing ist, glaube ich, nicht so angesagt gerade. Also auch das fällt ja weg.
Genau. Und ich habe zum Beispiel gestern mit einer Freundin gesprochen, die hat es anders gemacht. Die hat vorher auch immer viel kritisiert und gesagt, ich will das nicht gucken und man muss das boykottieren und so. Und dann hat sie es aber doch geguckt und hat gesagt, weißt du, was das Erschreckende war? Ich habe es richtig genossen. Ich fand es richtig gut. Ich habe alles, was ich vorher kritisiert habe, total vergessen in dem Augenblick. Alle moralischen Ansprüche waren über Bord geworfen. Und das ist, glaube ich, auch genau die Gefahr, ne, dass diese Bilder, die dann einem ja irgendwie den Spaß suggerieren und zeigen, wie schön das eigentlich ist, dass die berühmte Macht der Bilder einen dann doch ergreift und über die Wahrheiten und Realitäten hinwegtäuschen kann.
Und ich glaube, auf die Bilder achten heute ab 14 Uhr auch nochmal sehr viele Menschen. Da geht es nämlich weiter, da spielt England gegen Iran. Und die Aufmerksamkeit wird um 14 Uhr auch auf dem Oberarm von Englands Kapitän Harry Kane sein. Der hat nämlich wie ganz viele andere europäische Kapitäne eigentlich angekündigt gehabt, die sogenannte One Love Kapitänsbinde anzulegen. Die hat so ein Herz in Regenbogenfarben in der Mitte, steht für Toleranz und Vielfalt. Jetzt hat die FIFA aber angedroht, alle, die diese Binde tragen, mit Sanktionen zu belegen. Erst war eine Geldstrafe im Spiel, jetzt könnte es sogar Gelb dafür geben. So klar war das noch nicht. Und dann kam jetzt kurz vor der Sendung die Meldung, dass er und auch der deutsche Kapitän Manuel Neuer diese Binde nicht tragen werden, weil es eben um den Sport ginge und weil sie nicht in Kauf nehmen wollten, möglicherweise nicht spielen zu dürfen. Was sagen Sie, Frau von Waldenfels? Ist das die richtige Entscheidung?
Ich hatte es fast schon ein bisschen vermutet. Also ich hatte es so gelesen, dass der DFB zuvor noch gesagt hat, wenn es dafür eine Geldstrafe, also mit D, Geldstrafe gibt und wir dafür zahlen müssen, dann ist das okay. Gut, da wundere ich mich jetzt nicht. Der DFB ist ein reicher Verein, die haben viel Kohle. Das ist nicht so schlimm, dann würden sie dafür zahlen. Aber als ich dann gelesen habe, es geht möglicherweise von der Geld zu einer Gelbstrafe, also dass Manuel Neuer dann von Anfang an mit Gelb schon da auf dem Platz steht, habe ich schon mir gedacht, ich weiß nicht, ob die das sich wirklich trauen. Ich finde es total schade. Ich hätte es ein ganz tolles Zeichen gefunden und ich finde es einfach bitter, dass die FIFA das auch von Anfang an gesagt hat, sie will das untersagen und stellt jetzt hier ihre eigenen Binden, zumal doch Infantino selbst, gab es nicht diese Szene, dass er den eigenen Mediendirektor auf der Bühne umarmt hat und der eben auch homosexuell ist und gesagt hat, wir sind so inklusiv und die FIFA ist so tolerant und sehen Sie mal hier unseren Mediendirektor und wir sind auch so gut befreundet und so weiter. Also das finde ich doch sehr scheinheilig.
Ich würde gerne nochmal beim FIFA-Präsidenten bleiben. Der hat eben nicht nur diese Szene produziert, der hat ja am Wochenende auch eine viel beachtete Szene produziert, in der er sich selber auch als schwul und behindert und als Katari und als Afrikaner bezeichnet hat. Also das wurde sehr kritisiert. Er hat aber auch in der gleichen Pressekonferenz was genau zu dieser Kapitänsbinde gesagt. Und ich finde, das kann man schon ein bisschen so als Drohung wahrnehmen.
When it comes to the armband, well, we have clear regulations about the armband. They are provided by FIFA. We have and engage in campaigns on different topics, campaigns which are universal, and because FIFA is a universal organization, we need to find topics that everyone can comply with. Or can adhere to, not comply with, adhere to.
Also ich kann es ja mal kurz rudimentär übersetzen. Er weist darauf hin, dass eben diese Kapitänsbinden von der FIFA dann zur Verfügung gestellt werden. Das hatten Sie ja auch gerade schon angesprochen, Frau von Waldenfels. Und dass sich aber alle Mannschaften an die Regeln zu halten hätten. Und er spricht dann auch von der FIFA, die er als universal bezeichnet, also als FIFA und als Verband, die sich auf bestimmte Themen einigen müssen. Ich schwanke da so ein bisschen. Also diese universalen Themen, damit kann ich schon was anfangen. Gleichzeitig, ja, diese Regeln, die er da voranstellt und die eben untersagen, eine eigene symbolische Binde zu tragen, ist schon, ja, schon eine Drohung, so wie ich es gesagt habe. Oder wie sehen Sie das?
Doch, empfinde ich auch so. Und soweit ich weiß, also innerhalb anderer Fußball- oder Sportverbände gibt es solche Regularien, glaube ich, ja auch nicht unbedingt. Also beim DFB hat man auch oft genug gesehen, dass Mannschaften dann auch mit einer eigenen Binde aufgetreten sind. Also finde ich ja. Und ehrlich gesagt auch vieles bei dieser Pressekonferenz, die Sie angesprochen haben, hatte ja schon so den Tonus von einer Drohung und weniger von einem Versprechen. Also wenn Infantino sagt, die FIFA mache die Welt insgesamt besser, klingt das für mich auch fast eher wie eine Drohung, weil er ja gesagt hat, es ändert sich auch zum Beispiel was im Iran, wenn die FIFA dort jetzt ein Turnier austragen würde. Also ich glaube, Infantino ist einfach eine Person, die auch die eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen, Zuständigkeiten extrem überschätzt, auch seines eigenen Verbandes. Also er hat doch ernsthaft auch für die Zeit vom Turnier einen Waffenstillstand in der Ukraine gefordert vor einiger Zeit, um so die Aufmerksamkeit auf den Sport zu lenken. Also ich finde, man merkt schon, Infantino hat null Verständnis dafür, was gerade auf der Welt los ist. Und wie ich gerade gesagt habe, das ist eine absolute Überschätzung seiner Fähigkeiten und letztlich auch des Sports.
Trotzdem, wenn wir jetzt mal rauszoomen, sprechen wir ja darüber, ob es jetzt okay ist, so eine eigene Binde zu tragen, ob nicht Fußballer, in diesem Fall Sportler, bei der WM einfach deutlichere Signale senden müssten. Ist das aus Ihrer Sicht eine neue Qualität, in der hier über solche politischen Signale diskutiert wird? Also, dass Spieler senden könnten, sie machen es ja jetzt nicht, aber sie könnten.
Ich glaube, das hat es eigentlich immer schon so gegeben. Also, wir haben ja öfter schon die Diskussion auch gehabt, ob Sport politisch ist oder nicht. Und ich finde, ab einer bestimmten Größe des Events ist es einfach politisch. Jetzt gerade kommt es uns vielleicht noch intensiver vor, dass es so hoch politisiert ist, weil es eben sehr geballt ist, die Berichterstattung. Aber trotzdem, glaube ich, hat es das immer schon so gegeben. Und jetzt gerade natürlich einfach umso mehr, was eben auf dem Fokus der Medien auch liegt. Und das kann natürlich auch gleichzeitig eine Gefahr sein, wenn wir mal daran denken, in ein paar Wochen ist die WM zu Ende, was passiert dann eigentlich? Dann gerät der mediale Fokus, dann konzentriert sich auf das nächste Event, das kennen wir ja, das ist ja immer so gewesen. Und was bleibt dann eigentlich übrig? Kritisieren wir die Menschenrechte oder die Menschenrechtslage in Katar dann immer noch oder interessiert sich die Welt dann wiederum weniger dafür?
Ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt mal von der Binde weggehen, ob es nicht ein total starkes Statement gewesen wäre, wenn einer der Nationalspieler gesagt hätte, ja, liebe Mannschaft, fahrt hin, aber ohne mich. Also zum Beispiel Leon Goretzka, der sich schon auch relativ explizit dafür ausspricht, da Menschenrechte einzuhalten. Wenn der einfach wirklich auf den Tisch gehauen hätte, gesagt hätte, ohne mich, wäre ein stärkeres Signal gewesen als eben eine Regenbogenbinde, die dann doch nicht angelegt wird.
Ja, das stimmt. Ich finde trotzdem, ich wollte gerade sagen, ich finde das fast ein bisschen viel verlangt, also von einzelnen Sportlern. Ich hätte es total gefeiert und ich hätte das auch ein ganz, ganz starkes Signal gefunden. Was ich fast realistischer gefunden hätte oder auch vielleicht wünschenswert, da gibt es ja auch die ein oder anderen Stimmen zu, wenn der DFB zum Beispiel als Verband gesagt hätte, wisst ihr was, das können wir nicht unterstützen, wir fahren einfach nicht hin. Aber jetzt so von einzelnen Spielern sich da rauszunehmen und zu sagen, ich mache nicht mit, klar, wäre eine große Geste, noch mehr als eben die Binde anzulegen. Aber damit habe ich eigentlich fast gar nicht gerechnet.
Die 27. Weltklimakonferenz ist am frühen Sonntagmorgen zu Ende gegangen. Die Staaten haben sich auf etwas geeinigt, zum Beispiel auf einen Ausgleich für Klimaschäden in armen Ländern. Die Reaktionen zum Beispiel aus der Bundesregierung waren aber ziemlich enttäuscht. Und die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die hat sogar gesagt, dass die Weltklimakonferenz aus ihrer Sicht nicht der Ort sei, wo die Klimakrise bewältigt werde. Ich möchte darauf schauen mit der ZDF-Moderatorin Harriet von Waldenfels. Frau von Waldenfels, würden Sie Luisa Neubauer zustimmen? Ist die COP27 nicht der Ort, an dem die Klimakrise bewältigt wird?
Ja, anscheinend schon. Wenn man sich nämlich die Ergebnisse von dieser Klimakonferenz anschaut, muss man das eindeutig so sagen. Also Sie haben ja einen Teilaspekt gerade schon angesprochen, diesen Fonds. Da geht es ja um Ausgleichszahlungen an ärmere Länder, die eben unter den Klimaschäden leiden. Und das finde ich, also der eine sagt, das sei ein großer Erfolg, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber ich finde, das ist immerhin ein Beschluss und auch ein Fortschritt. Das kann man gar nicht anders sagen, wobei da auch noch nicht so ganz klar ist, ne? Wer gilt eigentlich als arm, wer gehört dazu, wo ist da die Grenze, also welche Rolle spielt China, da gibt es schon auch noch ein paar Fragezeichen. Aber der andere, der eigentlich viel größere und wichtigere Punkt ist, wie können wir jetzt ganz schnell die Emissionen reduzieren? Und dazu gibt es eben keine Einigung. Und wenn ich dann höre, dass die Außenministerin ein Arbeitsprogramm zur Emissionsminderung bis 2030 angestrebt hat mit jährlichen Berichten, damit man die Fortschritte eben auch konkret beobachten und vergleichen kann. Erstens habe ich gedacht, wie bitte, das gibt es nicht längst. Und zweitens, wenn es das jetzt auch nicht gibt, finde ich, hat Luisa Neubauer total recht. Da wird anscheinend die Klimakrise nicht bewältigt. Und ich meine, wir gehen jetzt auf den Jahreswechsel zu, 22, 23. 2030 ist in 8 beziehungsweise 7 Jahren. Das geht richtig schnell. Klimaschutz beschäftigt mich schon, seit ich in der 5., 6. Klasse war. Ich bin Jahrgang 85 und jetzt nur noch mal 7, 8 Jahre weitergedacht und wir könnten das 1,5 Grad Ziel womöglich nicht mehr halten. Das finde ich schon, ist ein wirklich ernüchterndes Ergebnis.
Sie haben ja gerade die Bundesaußenministerin angesprochen, Annalena Baerbock. Es klang bei Ihnen jetzt eher so, als wenn sie sich nicht durchsetzen konnte. Ich hatte gleichzeitig aber den Eindruck, um da was Positives dem entgegenzustellen, dass Frau Baerbock sich da doch auch sehr klar positionieren konnte. Also ich habe immer wieder sie gehört, wie sie sehr energisch sagt, wir werden nicht vom 1,5-Grad-Ziel abrücken. Mhm. Wir werden davon nicht abrücken. Also das hat sie wirklich fast mantraartig wiederholt und ist damit aus meiner Sicht schon auch gehört worden.
Das stimmt. Und sie hat ja auch wiederholt, lieber keine Einigung als eine schlechte Einigung. Denn wenn man sich erstmal auf was Schlechtes...
Das klingt fast nach Christian Lindner. Und
habe ich auch gedacht. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, das war ein bisschen kopiert. Aber der Satz wirkt und bleibt haften, sagen wir mal so. Trotzdem, finde ich, bleibt es. Und sie wurde damit gehört. Es gibt aber allerdings ja auch erste Wissenschaftler, die jetzt schon sagen, das 1,5-Grad-Ziel können wir eh nicht mehr halten, wenn wir ehrlich sind. Das Ganze ist eine Farce. Und trotzdem fände ich es auch wiederum nicht richtig zu sagen, naja gut, dann setzen wir uns eben ein anderes Ziel. Weil wenn die Ziele schon schrumpfen oder man die Ziele senkt, dann kommt man natürlich auch nicht dahin, den Weg dorthin irgendwie jetzt mal zu beschreiten.
Georg Ehring ist ein Kölner Kollege vom Deutschlandfunk, der selber auf der Klimakonferenz war und der teilt negative Sicht auf diese Ergebnisse oder die negative Sicht auch auf diese Klimakonferenz nicht so und zwar aus diesem Grund.
Sie bekommen eine neue Rolle. Die Klimakonferenzen haben dafür gesorgt, dass es eine internationale Rechtsagentur für den Klima, Rechtsform für den Klimaschutz gibt. Das ist vorbei, das ist geschafft und es wird, kriegt jetzt immer mehr auch eine Art Messe, wo Abschlüsse getätigt werden, wo man Lösungen sucht, erneuerbare Energien gerade in armen Ländern einzuführen. Und die werden ja auch immer größer. Und das liegt eben daran, dass es jetzt an die Umsetzung geht und dass dafür viele Leute erforderlich sind. Und ich glaube, in dem Bereich erweisen sich solche Konferenzen als ein taugliches Format.
Das klingt für mich nach so einer Wirtschafts-Klimakonferenz, die tatsächlich ja auch ganz viele Leute auch aus finanziellem Interesse doch zu diesem Thema hintreiben könnten.
Mhm. Ja, und Wirtschaft und Klima muss ja, wissen wir, auch zusammengedacht werden. Nicht umsonst wurden auch die Ministerien da Wirtschafts- und Klimaministerium sozusagen als Superministerium zusammengelegt. Ne? Also ich glaube, was schon wichtig bleibt und was auch ein Mehrwert dieser Veranstaltungen ist, ist der enorme Austausch von Wissen und Information. Ob es dafür jetzt eine Konferenz geben muss oder ob man das auch anders gestalten kann, ja, ich kann beiden irgendwie was abgewinnen. Ich finde es immer gut, tatsächlich in Person zusammenzukommen. Aber jetzt war das Ziel nun mal eine Weltklimakonferenz, so wurde es ja betitelt. Und das Ziel war eben, sich zu einigen, wie wir aus den fossilen Energien aussteigen können. Und selbst das hat man ja nicht getan. Also es steht ja immer nur drin, Öl und Gas steht explizit nicht drin. Es steht immer nur drin, man konnte sich immer nur einigen auf die Kohle, aus der man raus will. Aber klar, man muss aus allen dreien fossilen Energien ja raus. Also ich glaube, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, insgesamt wurde wahrscheinlich mehr CO2 ausgestoßen durch die ganzen Teilnehmer, die da hingeflogen sind, als man sich hat einigen können einzusparen in den nächsten Jahren. Und dann stelle ich den Sinn der Veranstaltung schon in Frage, ja.
Es gibt die Möglichkeit, dass unser Besuch auch noch Besuch mitbringt. Und zwar Überraschungsbesuch. Das hat Harriet von Waldenfels genutzt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, denn der Besuch von meinem Gast ist jetzt bei uns in der Telefonleitung. Ich habe gar keine Ahnung, wer es ist. Ich sage einfach mal Hallo in die Leitung. Mit wem spreche ich denn da?
Hallo und guten Mittag. Ich fühle mich, als würde ich jetzt aus so einer Torte rausspringen. Habe ich in echt tatsächlich noch nie gemacht.
Na dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, das im Radio zu tun. Wer sind Sie denn?
Soll ich meinen Namen jetzt sagen eigentlich?
Oder sehr
soll
gerne.
Beraten werden? Ah ja, okay. Gut, ich war mir nicht so richtig sicher, wie sehr Überraschung ich bin. Ich bin Mareike Kaiser. Hi, ich bin Journalistin und Autorin.
Ach cool, Mareike Kares oder Mareike Kers auf Twitter, oder?
Genau, also kommt von Care wie Care-Arbeit und mein Vorname wird ja mit C geschrieben, deswegen Mareike Kers auf Twitter. Genau, Ihre Redakteurin sagte mir am Anfang auch schon im Vorgespräch, sie müsste Sie eigentlich kennen, sie folgt Ihnen auf Twitter.
Ah, gut recherchiert. Ja, hallo Frau Kaiser, Frau von Waldenfels, um Sie vielleicht kurz auch mit reinzunehmen. Sie haben ja Mareike Kaiser eingeladen, herzlich willkommen in der Sendung an dieser Stelle. Bitte sagen Sie doch mal kurz, warum Sie Frau Kaiser eingeladen haben.
Ja, sehr gerne. Also ich habe Mareike schon länger beobachtet, seit sie auch Chefredakteurin von Edition F war und dann hat sie zwei Bücher geschrieben und das erste hieß Unwohlsein der modernen Mutter, da ging es so ein bisschen um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber vor allen Dingen um den Zwiespalt, den wahrscheinlich ganz, ganz viele junge Mütter kennen, dass man immer das Gefühl hat, man würde beiden Welten nicht gerecht werden und da habe ich sie so für mich entdeckt und jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben, das heißt Wie viel? Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Eben auch ein Thema, es geht ums Thema Geld, das, ob wir wollen oder nicht, uns alle ja betrifft. Und ich finde, das Besondere an Mareike Kaiser ist, dass sie eine, ich sag mal, andere Biografie hat in unseren Medienkreisen als so viele andere. Ich hatte immer den Eindruck, und das wird sie wahrscheinlich gleich selbst erzählen, hoffe ich, oder ergänzen, dass sie sich viel erarbeiten musste. Sie kam aus einer Arbeiterfamilie und ich finde ihren Sie ist für mich sowas wie eine Aufsteigerin und ich finde das total bewundernswert und ich finde ihre Anliegen für Gerechtigkeit einzustehen einfach klasse.
Und dann nehmen wir doch direkt einfach mal das Buch Wie viel? Frau Kaiser, wie würden Sie denn ja den Umgang mit Geld hier in unserer Gesellschaft momentan beschreiben? Vielleicht auch in Zeiten, das kommt mir jetzt spontan, in denen wir 100 Milliarden Sondervermögen fürs Militär ausgeben, in Zeiten, in denen ja die Klimakrise sehr wichtig ist, in denen ja in der auch entschieden wird, Geld für ärmere Länder im Kampf gegen den Klimawandel einzusetzen. Wie stehen Sie oder wie gucken Sie aufs Thema Geld?
Danke erstmal für die netten Worte. Ich bin ganz glücklich, dass es Radio ist und man nicht sieht, wie rot ich geworden bin gerade. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich würde sagen, das Verhältnis ist ambivalent. Also meins ist auf jeden Fall ambivalent. Mein Buch beginne ich mit dem Satz, ich hasse Geld. Am Ende des Buchs steht dann ein anderer Satz und mein Verhältnis zum Geld hat sich durch die Recherche dann auch durchaus verändert. Aber diese negativen oder ambivalenten Gefühle kommen auf jeden Fall daher, dass es so ungerecht verteilt ist. Und das sehen wir, glaube ich, jetzt gerade auch in den Krisen vor allem sehr, also auch rund um die Diskussion von Bürgergeld. Das ist zum Beispiel gerade was, was mich sehr beschäftigt, weil ich sehe da sehr, sehr viele reiche Männer, die darüber sprechen, wie jetzt Geld eigentlich für Menschen verteilt wird, die von Armut betroffen sind. Und diese Menschen sprechen eben nicht selbst dazu. Und das ist zum Beispiel was, was ich eben auch aufgrund meiner Biografie vielleicht ein bisschen kritischer sehe als andere oder mir fällt es vielleicht eher auf, weil Geld ja eben auch damit zu tun hat, wer spricht eigentlich in der Öffentlichkeit, also wer ist im Radio zu hören, wer ist in Talkshows zu sehen und das sind meistens Menschen, die eben auch mit viel Geld aufgewachsen sind. Geld ist dann natürlich nicht nur Geld, sondern auch Teilhabe, politische Teilhabe, Teilhabe in der Schule, in der Bildung. Und deswegen ist das noch nicht so gerecht, wer zu welchen Themen spricht. Und am Ende zeigt sich das eben auch in unseren politischen Entscheidungen. Und in meinem Buch habe ich zum Beispiel mit vielen Menschen gesprochen, mit Menschen, die sehr wenig Geld haben und Menschen, die sehr viel Geld haben. Und da wurde das einfach auch nochmal deutlich. Und das wäre was ich gerne verändern würde.
Und Frau von Waldenfels, Sie haben sich ja jetzt entschieden, Mareike Kaiser einzuladen. Sie haben dann das Buch Wie viel wahrscheinlich auch gelesen. Hat sich denn aus Ihrer Perspektive Ihr Blick auch auf Geld, auf den Umgang mit Geld geändert dadurch?
Naja, mir sind zumindest viele Dinge dabei bewusster geworden. Ich habe zum Beispiel neulich mit einer befreundeten Kollegin gesprochen und die hat diesen Satz gesagt, wir haben irgendwie über Geld gesprochen. Und dann hat sie gesagt, und das meinte sie total nett eigentlich, sie meinte, oh, mir ist wirklich weniger egal als Geld. Und zwar nicht, weil sie jetzt total in Geld schwimmt, aber eben doch natürlich, weil sie genug davon hat. Und dann haben wir festgestellt, oh mein Gott, diesen Satz darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Wie privilegiert ist es bitte, dass einem Geld fast schon egal sein kann, ja? Und dann mein Lieblingssatz auf den ersten Seiten von dem Buch war wirklich dieses, ich kann es nicht ganz genau zitieren, aber es ging darum, man schämt sich, Geld zu haben. Und man schämt sich, kein Geld zu haben. Also mir ist klar geworden, das Thema Geld ist wie ein Tabu in unserer Gesellschaft. Man spricht nicht über seinen Verdienst, man spricht nicht darüber, wie viel Geld man hat oder nicht hat, wofür oder wie viel man ausgibt. Ich finde, das ist irgendwie, und ich weiß, kann mir gar nicht sozusagen so erklären, woher das eigentlich kommt. Das ist so ein gewachsenes gesellschaftliches Phänomen, dass Geld irgendwie nicht in die Öffentlichkeit gehört, habe ich das Gefühl. Und das ist mir durch das Buch erst so richtig bewusst geworden. Das fand ich irgendwie interessant.
Ja, ich glaube, dass das Scham einfach auch wirklich ein wichtiges Gefühl ist. Und meine These ist ja, dass durch diese Scham diese ungerechten Verhältnisse, die ungerechten Geldverhältnisse eben auch aufrechterhalten werden. Es ist zum Beispiel so gewesen, dass es für mich eigentlich sehr unproblematisch war, Menschen zu finden, die mit mir über Armut sprechen wollten, die erzählen wollten, wie es ist, mit wenig oder keinem Geld klarzukommen. Aber Menschen zu finden, die über Reichtum sprechen wollen, wirklich öffentlich und transparent, gibt es eigentlich weniger. Und ich bin davon überzeugt, dass nur Menschen, die viel Geld haben, eigentlich nicht über Geld sprechen wollen, weil sie es auch behalten wollen. Also ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun. Weil Reichtum basiert ja auch auf Ausbeutung, so schwieriger Satz. Und ich glaube, dass Menschen, die sich mit Geld beschäftigen, das auch wissen. Also in Deutschland ist es ja nicht so, dass Menschen reich werden, weil sie hart arbeiten, sondern Menschen sind reich, weil sie viel geerbt haben. Und das ist ja alles andere als gerecht.
Und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, was ich auch interessant fand, die Aussage, Reichtum ist ja sehr viel schlechter erforscht als Armut. Mhm. Was natürlich zur Konsequenz hat, wenn Reichtum irgendwie besser erforscht wäre, würden sich daraus vielleicht auch viel mehr Forderungen und politische Handlungen ableiten lassen oder Handlungsempfehlungen ableiten lassen können. Aber dadurch, dass Reichtum eben, wie gesagt, viel Geld ist irgendwie ein Tabu, bleibt das auch so ein bisschen auf der Strecke, habe ich das Gefühl.
Dass immer mal PolitikerInnen aus der AfD austreten, ist nichts Neues. Zum Beispiel hat vor einiger Zeit der Europaparlamentarier Jörg Meuthen die Partei verlassen. Der war langjähriger Parteivorsitzender gewesen. Jetzt kommt eine Politikerin dazu, die geht. Die hessische Bundestagsabgeordnete Joana Kotar tritt aus der AfD aus. Sie wirft ihrer Partei Dauermobbing und Russlandnähe vor. Da möchte ich genauer drauf schauen, gemeinsam mit meinem Gast, mit der Journalistin Harriet von Waldenfels. Und wir schalten zu unserem Hauptstadtkorrespondenten Volker Findhammer. Herr Findhammer, klären Sie uns bitte erstmal auf. Wer genau ist Joana Kotar?
Ja, Frau Münkel, Sie haben es ja schon gesagt. Sie war schon eigentlich ein recht prominentes Mitglied in der AfD. Sie ist 2013 in den Hessischen Landesverband eingetreten und war da auch alsbald Co-Vorsitzende, hat also den Hessischen Landesverband mit aufgebaut. Seit 2017 sitzt sie im Bundestag und wurde auch 2020 in den Bundesvorstand der AfD gewählt. Also das Gremium, das über die politische Linie der Partei entscheidet. Und im vergangenen Jahr bewarb sie sich ja mal gemeinsam mit Joachim Wundrak um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl. Aber da war sie ja den Fraktionschefs Tino Chrupalla und Alice Weidel unterlegen. Und auch ihre Wiederwahl in den Bundesvorstand scheiterte letztes Jahr daran, weil plötzlich ihr Name nicht mehr auf der Vorschlagsliste von Parteichef Chrupalla und des rechten Flügels der Partei enthalten war, die sich ja im neuen Bundesvorstand durchgesetzt haben. Also da hat sich möglicherweise schon was angedeutet, worüber sie heute dann die Konsequenzen gezogen hat. Und sie begründete ja jetzt ihren Austritt eben in der schriftlichen Erklärung damit, dass er in der Partei zum einen zu viel rote Linien überschritten worden seien. Und außerdem beklagt sie, Sie haben es ja schon erwähnt, die Anbiederung an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime in Russland, in China und jetzt auch im Iran, sowie den zunehmenden Opportunismus und Dauermobbing in der Partei beim Kampf um Posten und Mandate und sogar den Aufbau korrupter Netzwerke. Aber ich habe dazu heute Morgen mit Bernd Baumann, dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, gesprochen, habe ihn dazu gefragt, wie sich die Partei jetzt zu dem Austritt verhält. Und seine Antwort war relativ nüchtern.
Es liegt an Frau Kotar. Man muss, wenn man in der Fraktion sozusagen mitarbeitet, sich an Mehrheitsbeschlüsse halten können. Und diese Schwelle ist bei manchen sozusagen dann überschritten und dann treten die aus. Wir bedauern das, ist jetzt so, Feierabend.
Also soll heißen, die Partei verfährt hier nach dem Motto Augen zu und durch.
Ja, und Feierabend, da sind wir noch nicht angekommen heute. Harriet von Waldenfels, Joana Kotar sagt selber, dass sie auch austritt, weil der Kampf um ein besseres Deutschland in den Hintergrund gerückt sei in der AfD. Und ich finde ja interessant, sie spricht zwar von roten Linien, sie geht aber zum Beispiel nicht direkt darauf ein, dass jetzt ein weiteres nach rechts Driften der Partei sie zum Austritt veranlasst. Wie geht es Ihnen da?
Das ist mir auch aufgefallen, dass explizit nicht der rechte Rand ihrer eigenen Partei Grund für den Austritt war. Da weiß ich nicht genau, was sich hinter den Kulissen trotz darüber hinaus schon noch irgendwie abgespielt hat. Aber ich finde trotzdem auch auffällig, dass der Kollege hat ja einige, oder Sie haben auch schon einige vorige AfD-Mitglieder angesprochen, die auch ausgetreten sind. Ja, von Jörg Meuthen bis davor Frauke Petri und Gründungsmitglied ganz am Anfang Bernd Lucke und so. Ich erinnere mich noch daran, dass die selbst uns anfangs alle relativ extrem in ihren Meinungen und im Auftreten vorkamen. Dann treten die aus und plötzlich gelten die als die gemäßigteren innerhalb der AfD, die ausgetreten sind. Also da verschiebt sich natürlich dann auch so eine Wahrnehmung. Man fragt sich immer, was sind das eigentlich für welche, die jetzt noch übrig bleiben? Ich hatte vorhin von der Kollegin das Stichwort Häutungsprozess gehört. Also die ja in Relation gemäßigteren gehen raus, weil die eigentlich einen konstruktiveren Kurs haben wollen. Und wer bleibt da jetzt noch übrig?
Ja, und Volker Findhammer, da können Sie sich ja gut anschließen, auch mit Ihren Beobachtungen aus der Bundespolitik. Was wird das denn jetzt mit der AfD machen? Also inwiefern hat dieser Austritt wirklich Auswirkungen auch auf die AfD als Partei?
Nee, zum ersten Mal musste man feststellen, dass es tatsächlich der 5. Austritt aus der Bundestagsfraktion in dieser Legislaturperiode ist. Und die Begründungen, auch wenn das bei Joana Kotar jetzt nicht explizit der Fall war, aber die Begründungen in den meisten Fällen waren schon eindeutig die Rechtsverschiebung in der Partei. Auch Jörg Meuthen hat das ja im Wesentlichen damals ins Feld geführt, als er aus der Partei ausgetreten ist, auch als Parteivorsitzender. Also da finden schon Verschiebungen statt. Die sind im Moment personell nicht so offensichtlich, aber hinter den Kulissen wird in der AfD schon scharf gerungen um den künftigen Kurs der Partei. Das konnte man auch auf dem letzten Parteitag erleben, wo ja eher der rechtsorientierte Flügel sich relativ stark durchgesetzt hat unter der Führung von Björn Höcke, wo er maßgeblich die Entwicklung der Partei in den inhaltlichen Fragen bestimmt hat, auch wenn sich das an den Personen im Moment noch nicht so darstellt, weil es keine bekannten rechten Gesichter oder Vorkämpfer in der Partei gibt. Aber die strukturellen Verschiebungen finden statt und das sind die Konsequenzen, die einzelne Abgeordnete bislang daraus ziehen. Zum Jahresanfang war es Uwe Witt, auch damals noch ein prominentes Mitglied in der AfD-Fraktion, der genau aus diesem Grund ausgetreten ist und hat gesagt, hier findet eine Rechtsverschiebung statt, die ich nicht mehr mittragen kann.
Ich frage mich da immer, wenn ich das kurz ergänzen darf, wäre es nicht dann noch besser, dass, wenn Sie wirklich etwas ändern wollten, in der Partei drin zu bleiben, versuchen, Koalition zu schmieden, Gleichgesinnte zu finden und von innen heraus etwas zu verändern. Darauf hofft man ja sozusagen als Außenstehender. Aber das ist eben auch ein Zeichen dafür, wie stark es intern sich schon inhaltlich auch verschoben hat.
Ja, aber da gibt es ein ganz starkes Argument, was immer wieder auffällt. Wirklich gut organisiert in der AfD ist nur der rechtsnationale Flügel. Der weiß, Parteitage zu rocken, der weiß, die ganzen organisatorischen Fragen wirklich anzugehen. Und da kann das, sagen wir mal, bürgerlich-konservative Milieu nicht mithalten. Das sind mehr die Einzelkämpfer, die Einzelgänger. Und die sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, diese Partei zu wuppen, wie das ja auch Jörg Meuthen hätte probieren können. Aber ihm haben immer die Mehrheiten dafür gefehlt.
Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der darf wieder twittern, wenn er denn möchte. Der neue Twitter-Chef Elon Musk, der hatte nämlich auf Twitter selber eine Umfrage gestartet, ob Trump wieder an Bord kommen solle. Eine knappe Mehrheit hat für Ja gestimmt. Daraufhin hat Musk das Konto wieder freigeschaltet und dazu geschrieben, "The people have spoken, Trump will be reinstated, vox populi, vox dei." Harriet von Waldenfels, Ihre Reaktion darauf?
Also ich finde, das kann man eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Vox Populi, also die Stimme des Volkes, ist ja per se bei Twitter keine besonders freundliche, wie wir wissen. Und ich glaube, ein Donald Trump trägt da auch nicht zu einer freundlichen Atmosphäre bei. Aber viel wichtiger ist noch, dass wir auch wissen, es gibt bei Twitter wahnsinnig viele Fake-Accounts und Bots. Also es ist einfach keine belastbare Abstimmung, Punkt. Deshalb finde ich das total fatal, eine so weitreichende Entscheidung, denn es geht ja nicht um irgendjemanden, sondern möglicherweise wieder um den nächsten US-Präsidenten Donald Trump, finde ich fatal, dass Elon Musk das gemacht hat.
Jetzt hat Trump bislang nicht getwittert. Ich hatte auch jetzt gerade eben noch mal kurz auf sein Profil geschaut. Die österreichische Zeitung Der Standard deutet das Ganze als riesige Inszenierung und schreibt dazu, dass Twitter oder eben Musk selber eigentlich Trump als Inszenierungsmaschine viel dringender braucht, als umgekehrt Trump jetzt auf Twitter angewiesen ist. Stimmen Sie dem zu?
Weiß ich noch nicht so genau. Also Trump hat ja sein eigenes Netzwerk, dieses Truth Social, gegründet, was aber ehrlich gesagt immer noch nicht so viele Menschen kennen. Also ich finde, die Macht von Twitter ist immer noch so enorm, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass Donald Trump tatsächlich sich langfristig freiwillig nicht auf Twitter begibt. Also ich denke, er kommt zurück und wird es wieder nutzen und dann ist es ja so ein bisschen so ein wechselseitiges Verhältnis.
Ich hatte mal geschaut, Sie selber sind noch auf Twitter, haben aber relativ lang nichts mehr getwittert. Werden Sie Konsequenzen ziehen aus diesem Werdegang der Plattform?
Nein, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich trete aus und boykottiere das, aber nein, mache ich nicht. Ich benutze es tatsächlich immer noch als Recherchemittel als Journalistin und finde da Themen, die ich sonst vielleicht nicht unbedingt finde oder schaue nach, was die Politiker twittern und werde mir dann auch angucken, was Donald Trump möglicherweise twittert, weil es mich einfach interessiert, aber rein aus beruflichen Gründen. Aber tatsächlich nutze ich es selbst nicht aktiv. Also ich habe, wie Sie sagen, sehr lange nicht und werde wahrscheinlich auch in Zukunft nicht twittern, weil ich das Medium ansonsten nicht besonders mag.
Die Bundesregierung überlegt ja schon jetzt auch, ob verschiedene Ministerien Twitter verlassen, ob verschiedene PolitikerInnen es verlassen. Viele sind auch schon auf der Alternativplattform Mastodon unterwegs. Wird das dann trotzdem auch Ihr Zweitrecherchekanal, wenn auf Twitter einfach gar nicht mehr so viel passiert?
Ja, also ich glaube, bis es tatsächlich dieselbe Relevanz hat, wird es schon noch ein bisschen dauern, aber ja, das haben wir schon öfter erlebt, ne? Also soziale Plattformen ändern sich, verschieben sich, man probiert mal das aus, man probiert mal dies aus, dann guckt man bei TikTok rein und merkt, ach so, bringt mir doch nicht so viel, geht man wieder runter. Also ich glaube, wir müssen irgendwie auch als Journalisten überall mal ein bisschen die Nase reinstecken, damit wir auch wissen, was da so passiert und wer da sich so rumtummelt.
Harriet von Waldenfels, vielen Dank für Ihren Besuch in der Sendung und für Ihre Gedanken.
Ja, vielen Dank.